Guten Abend an alle, die ich nicht persönlich begrüßt habe. Wenn ich sagen würde, ich freue mich, dass ich hier bin, würde das nicht so ganz der Realität entsprechen. Das kann ich nächstes Mal sagen, wenn ich eventuell nächstes Mal komme, ob ich mich freue oder nicht. Jetzt war ich zu angespannt oder zu gespannt, wo ich komme. Und deshalb bedeutet es nicht, dass ich nicht gerne hier bin. Aber ich habe nicht gewusst, wo ich hinkomme und daher war ich eher konzentriert darauf, so ein bisschen die Atmosphäre zu spüren und euch so ein bisschen zu wahrzunehmen. Und es ist positiv und ich bereue nicht, dass ich mich gemeldet habe und bereit erklärt habe, hierher zu kommen. Ich danke Nina. Dankeschön. Dass sie so freundlich war und mich abgeholt hatte vom Bahnhof, denn ich versuche, soweit es möglich ist, Autofahren zu reduzieren. Ja? Ich laufe sehr gerne und ich liebe die Deutsche Bahn. Man soll es mir auch verzeihen, dass ich auch so eine Neigung zur Deutschen Bahn habe. Die meisten murren und kritisieren, aber ich bin zufrieden sehr und fahre gerne. Ich habe eine Bahncard 50, daher ist es günstig gewesen. Und so habe ich gedacht, ja, Bingen, das sagt mir was. Ich bin ein paar Mal, als ich in Gießen Prediger war, nach Koblenz gefahren und dann weiß ich, dass ich durch Bingen gefahren bin, ja, der Zug und so. Und habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe mir die Adresse notiert und dann im Zug habe ich gedacht, okay, normalerweise sollte ich um 16.11 Uhr ankommen und dann hatten wir 15 Minuten Verspätung und dann wollte ich schauen, ob ich es schaffe, zu Fuß zu laufen. Denn mein Pensum ist 15 Kilometer täglich. Das habe ich mir vorgenommen, jeden Tag 15 Kilometer zu Fuß zurückzulegen. Vielen Dank. Und heute habe ich schon eine Schicht gehabt in meiner Gemeinde in Darmstadt. Deshalb bin ich immer noch so in der Dienstkleidung. Und sabbats habe ich immer begrenzte Möglichkeit, meine Kilometer zu erreichen. Und deshalb habe ich gedacht, kein Problem, auch wenn es ein paar Kilometer sind vom Bahnhof. Und dann stelle ich fest, das ist gar nicht so richtig in Bingen oder Bingen ist nicht richtig dort, wo ich ausgestiegen bin, sondern etliche Kilometer weiter. Und Nina hat mich abgeholt. Vielen Dank dafür. Und es hat geholfen, dass sie vor ein paar Tagen bei unserer Mitarbeiterbesprechung dabei war, Mitarbeitertreffen. So habe ich sie wahrgenommen. Sonst haben wir nur telefoniert. Und so habe ich mich etwas freier gefühlt, sie anzurufen. Ja, ich heiße Radovan mit dem Vornamen und das ist schon ein kleiner Hinweis darauf, dass ich nicht unbedingt aus dieser Gegend stamme und auch nicht aus diesem Land. Ich bin geboren und groß geworden in einem Land, das es heute eigentlich nicht mehr gibt oder nicht mehr unter diesem Namen. Ich bin im ehemaligen Jugoslawien geboren und aufgewachsen. Daraus sind 6 Staaten entstanden und meine Heimat ist Serbien. In der Öffentlichkeit gelten sie als Bösen und Schlimmen und ich bemühe mich, das Gegenteilige zu beweisen, ja, dass es auch gute, positive Serben gibt, die keine Kriege verursachen, sondern versuchen auch Frieden zu stiften und so. Ich habe meine Ausbildung dort gemacht, habe auch angefangen als Prediger dort in Sarajevo in Bosnien. Heute ist das Bosnien, damals war das noch meine Heimat. Und dann bin ich 1987 nach Stuttgart versetzt worden, um die südslawische Gemeinde dort zu betreuen. Und ein paar Jahre danach kam zu diesem Krieg. Und ich bin dann nicht mehr zurückgegangen nach Jugoslawien, sondern bin in Deutschland geblieben, war eine Zeit lang in Stuttgart, insgesamt 12 Jahre. Und dann hat die Leitung der Kirche gedacht, ich bin jetzt so weit sprachlich und auch von der Akklimatisierung an die deutsche Kultur und so weiter. Und dann bin ich weiterversetzt worden nach Freiburg in Breisgau, in eine reine deutsche Gemeinde oder deutschen Bezirk. Von Freiburg hat mich dann der Weg nach Gießen geführt. Dort war ich 8 Jahre und vor gut 8 Jahren bin ich von Gießen nach Darmstadt versetzt worden. In Darmstadt betreue ich zunächst eine relativ große Gemeinde oder ziemlich große Gemeinde, Marienhöhe, dort wo auch unsere adventistische Schule ist, und habe noch eine internationale Gemeinde in Darmstadt, die ich auch mit begleite. Ich bin über 60, ja, das heißt, mein Blick richtet sich jetzt auf das Zauberwort Rente langsam, und ich habe da auch ein paar Ideen, ein paar Plänen. Vom Familienstand gelte ich als geschieden. Ich war lange Zeit verheiratet, aber dann haben sich die Wege getrennt und ich habe danach nach dem Motto gelebt, einmal im Leben ist es okay. Man muss es nicht nochmal versuchen. Und wir hatten keine Kinder. Insofern bin ich ja so wie ein freier Radikal. Ja. Also ich kann gehen und kommen, mich verbinden und trennen und so weiter. Ja, und ich staune immer wieder, obwohl ich jetzt schon sehr lange in Deutschland bin. Es sind jetzt insgesamt 36 Jahre, also länger als ich in meiner Heimat war. Ich habe mich immer noch nicht so an Weihnachten gewöhnt. Ja. Weil dort, wo ich aufgewachsen bin, gab es keine richtige Wahrnehmung von Weihnachten. Und das war politisch. Denn Jugoslawien war so Vielvölkerstaat. Ja? Und wir hatten in dem westlichen Teil Kroatien, Slowenien, wir hatten Katholiken. Und der östliche Teil, Serbien, Mazedonien, Montenegro, sie sind orthodox. Welches Weihnachten sollen wir jetzt feiern? Die einen feiern am 24. und 25. Dezember und die Orthodoxen 14 Tage später, ja, am 6. und 7. Januar. Und dann hat unser alter Präsident Tito, die Älteren vielleicht können sich erinnern an diesen Namen, der war ewig lange Präsident, der hat einfach gesagt, weder das eine noch das andere, sondern wir nehmen die Mitte und das ist Silvester. Ja. Und das waren 2 Tage frei und wir haben Silvester so gekannt, aber nichts Religiöses oder so, sondern einfach frei. Ja, 2 Tage im Januar frei, super. Und dann kam ich nach Stuttgart und ich weiß, ich erinnere mich noch, ich gehe die Königstraße entlang und dann höre ich, ja, Stille Nacht, Heilige Nacht, ja, so Musik. Was ist denn das jetzt auf einmal? Ist die Stadt fromm geworden oder so? Und dann habe ich so nach und nach wahrgenommen, diese Weihnachtszeit. Dann habe ich auch Menschen kennengelernt, die Weihnachten tatsächlich tief in ihrem Herzen empfinden. Aber ich selbst habe es noch nicht geschafft, ja, das so zu empfinden. Ich schätze natürlich Jesus Christus, ich bin sein Nachfolger, sein Diener und es ist ein unheimliches Geschenk, dass er geboren wurde und dass er gekommen ist. Aber alles so drumherum, was es zu Weihnachten gibt. Wir werden auch Weihnachtsgottesdienst machen am 24., einen großen Weihnachtsgottesdienst. Aber es ist noch nicht so richtig ein Teil von mir geworden, so dass ich sagen kann, ja, ich kann nachvollziehen, was das bedeutet und so, sondern ich versuche das immer wahrzunehmen und als Motivation für mich und freue mich, wenn wenigstens in der Jahreszeit die Bereitschaft der Öffentlichkeit etwas höher ist oder größer ist, ein paar Worte von Jesus zu hören. Ich habe auch gedacht, einen Abschnitt aus der Bibel zu lesen. Ist das okay? Ja. Und offensichtlich werde ich allein lesen, weil ich als einziger, oder ich sehe nur im Moment, dass ich als einziger eine Bibel habe. Und wenn jemand noch eine hat, in der Hand kann man aufschlagen, Johannesevangelium Kapitel 9. Und da würde ich gerne einen Abschnitt lesen von Vers 1 bis Vers 7. Dafür brauche ich Hilfe. Lesehilfe. Und zwar, ich lese einfach aus der klassischen Luther-Übersetzung, und also Johannes 9 ab Vers 1. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortet: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloah, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Für mich ist dieser Text wie ein Eldorado an Themen, an Gedanken, die man vertiefen kann, die man einzeln als eigenständige Predigten machen kann. Ja? Und gleich der erste Satz fasziniert mich, und die Entdeckung dieses Satzes hat mir geholfen, wo es steht: Und Jesus ging vorüber. Ich habe eine Phase in meinem Leben als Pastor der Gemeinde, in der ich gedacht habe, dass ich für alles verantwortlich bin, zuständig bin. Ich habe gedacht, ich muss als Erster in die Gemeinde kommen und als Letzter gehen. Und als jemand mir nachträglich gesagt hat, dass er krank war oder so, habe ich schlechtes Gewissen, dass ich es nicht gewusst habe oder dass ich es nicht geschafft habe, anzurufen oder zu besuchen und so. Weil ich dachte, es ist meine Aufgabe, jeden zu sehen, jeden anzusprechen, für jeden ein passendes Wort, für jeden Zeit zu haben, niemanden zu übersehen. Und dann auf einmal las ich diesen Text und Jesus ging vorüber. Jesus ist nie einfach so spontan in den Tag hineingegangen, sondern Jesus hatte immer ein Konzept gehabt, einen Plan gehabt, was er machen möchte. Jesus wusste, dass er nur eine begrenzte Zeit hatte, um sein Ziel zu erreichen, das Evangelium über das Reich Gottes zu verkündigen. Und er wusste, dass er wesentliche Orte besuchen soll oder wesentliche Menschen ansprechen sollte. Und so hat er manchmal den Plan gehabt, als er an Ort A war, zum Ort B zu gehen, zu Punkt B zu gehen, weil dort eine nächste Aufgabe auf ihn gewartet hatte. Und dann ist er hingegangen und er ist an einigen Menschen, einigen Situationen vorübergegangen. Nur Jesus hatte eine Eigenschaft gehabt, die wir Menschen nicht so haben oder die ich nicht habe. Der Text sagt, Jesus ging vorüber, aber er sah einen Menschen. Ich bin heute mit dem Zug gekommen und ich bin in Bischofsheim eingestiegen, in den Regionalexpress. Und ich habe mir vorgenommen, noch etwas zu lesen. Und ich hatte Platz gehabt und konnte lesen. Frag mich nicht, wo der Zug gehalten hat. Und wie viele Leute eingestiegen und ausgestiegen sind. Mainz Hauptbahnhof oder wo es war. Ich habe mich konzentriert auf mein Lesen und habe das andere nicht gemerkt. Hätte ich mir vorgenommen, genau zu zählen, wo der Zug hält und wer einsteigt und wer aussteigt, dann hätte ich es geschafft. Aber dann hätte ich weniger gelesen. Jesus hatte die Fähigkeit gehabt, er hatte einen Plan, er hat sich fokussiert auf sein Ziel. Und mir ist es aufgefallen, dass dieses Wort fokussieren sehr modern geworden ist. Das ist die Lösung für den Erfolg. Ich mag Sport und verfolge auch unter anderem auch Sportarten, die ich nicht mache. Ich mag Fußball und Basketball, also umgekehrt Basketball und Fußball. Aber ich verfolge auch Tennis. Und im Tennis ist mein Landsmann Novak Djokovic die Nummer 1 in der Welt. Und ich bin nicht sein Fan. Ich bin der Fan von Roger Federer. Ja, und ich darf das kaum sagen, wenn ich in Serbien bin. Und er, Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal. Kann jemand etwas damit mit diesen Namen anfangen? Das sind die drei Großen im Tennis in den letzten 18, 20 Jahren. Sie haben die großen Turniere gewonnen und so. Und alle drei hatten eine Phase im Leben gehabt, in der sie verletzt waren und dann wieder zurückgekommen sind an die Weltspitze. Und alle drei nennen das gleiche Wort, fokussieren, als Antwort auf die Frage, wie sie es geschafft haben. Sie haben sich fokussiert, das Ziel wieder zu erreichen, wieder Nummer 1 zu werden. Fokussieren bedeutet, den Blick genau zu richten auf das Ziel. Und das ist schön, das ist gut, aber da ist eine Gefahr dabei. Wer sich zu stark auf etwas fokussiert, kann den Rest übersehen. Aber wir lesen hier von einem Jesus, der fokussiert war, der einem Plan gefolgt ist, der jetzt von Punkt A zu Punkt B gehen wollte. Und trotzdem hat er einen Menschen gesehen, einen Menschen in Not. Einen Menschen, der blind geboren war. Und das ist eine unheimlich wichtige Botschaft für mich als einen Menschen, der die Idee verfolgt, dass man sich auch auf geistliche Dinge fokussieren soll. Ich bezeichne mich als Adventist. Das heißt, ich warte auf die Wiederkunft Christi. Ich möchte, dass er kommt. Ich möchte nach Hause. Und ich möchte mein Leben hier so führen, dass ich bereit bin, wenn er kommt, um nach Hause zu gehen. Das ist meine Priorität. Und das ist wichtig, wenn man geistliche Prioritäten setzt. Aber man muss aufpassen, dass man dabei die Menschen nicht übersieht, die Hilfe brauchen. In Darmstadt haben wir in der Nähe der Marienhöhe, dort wo die Schule ist, es gab eine alte amerikanische Kaserne, wo die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und so untergebracht wurden. Und ich habe mich engagiert in der Arbeit mit ihnen und ich habe bei vielen geholfen, beim Umzug, als sie dann Wohnungen bekommen hatten und so. Ich habe als Autor einen Bus eigentlich, einen Mercedes Sprinter und er ist geeignet, um Möbel zu transportieren und so. Und so hat mich einmal eine afghanische Frau, die nur drei Kinder hat und keinen Mann und so, gefragt, ob ihr helfen könnte, einen kleinen Umzug zu machen für sie. Und dann sagte mir, aber nehmen Sie bitte noch jemanden mit. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich bin allein mit kleinen Kindern. Und das war so gegen Abend, wo sie gemeint hat, dass ich helfen sollte. Und dann habe ich jemanden angerufen aus meiner Gemeinde und fragte, ob er mit mir gehen könnte, um das zu machen. Und dann hat er gefragt, wann ist das? Und ich habe gesagt, ja, so gegen 18 Uhr und rechne mit 1,5 bis 2 Stunden ungefähr. Und dann sagte er, nein, ich kann nicht kommen. Warum? Ich mache Abendessen. Und zwar, ich habe bis dahin nicht gewusst, aber dann ist mir klar geworden, es gibt Menschen, die in ihrer Ernährung diesem System folgen, nur 8 Stunden am Tag, ja, essen sie und dann 16 Stunden nicht essen. Ja, und das ist ein Ziel gewesen. Er hat sich darauf fokussiert, das einzuhalten, dieses System. Und seine Esszeiten waren zwischen 10 und 18 Uhr. Tagsüber. Und das heißt, wenn er sein System beibehalten möchte, seinen Rhythmus, dann ist 18 Uhr nicht passend. Ja. Und ich meine, es ist okay, es ist schön, wenn man Ziele hat, wenn man sich anstrengt, um das zu erreichen, aber dann in dem Moment habe ich gedacht, schade eigentlich, dass jetzt so eine Uhrzeit wichtiger geworden ist als Hilfeleistung einem Menschen, der das braucht. Und deshalb diese schöne Formulierung, Jesus ging vorüber, er war fokussiert auf das, was er an dem Tag erreichen wollte, aber er hat gemerkt, er hat einen Menschen gesehen und hat erkannt. Und damit möchte er mich anspornen, dass ich versuche, Ähnliches zu machen, dass ich fokussiert bleibe auf die Dinge, die mir wichtig sind, aber dass ich die Menschen nicht übersehe, in meiner, vielleicht sogar in meiner engsten Umgebung, in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis oder in meiner Gemeinde, dass nicht wegen der Fokussierung auf meine eigenen Ziele jemand neben mir sitzt oder steht und bekommt keine Hilfe von mir. Und dann geht der Text weiter und zeigt, wie die Jünger eigentlich die Kinder ihrer Zeit waren. Sie haben so gedacht, wie es üblich war. Auf die Frage, warum ist ein Mensch krank, gab es eine klare Antwort: wegen der Sünde. Es war jetzt nur die Frage, wo lag die Sünde? Wer hat gesündigt? Und deshalb kommen sie zu Jesus mit dieser Frage, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Und ich kann die Jünger verstehen. Ich kann sie auch verstehen, dass sie die Erwartung haben, dass Jesus jetzt eine kompetente Antwort gibt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt oder dieses Bedürfnis manchmal, eine Antwort auf die Frage zu bekommen, die so allumfassend ist, ja, die so kompetent ist, und dann ist man zufrieden und das hat man abgehakt. Ich war neulich in einer Gemeinde zum Gottesdienst und wir praktizieren als einen Teil des Gottesdienstes Bibelgespräche, ja, zu einem bestimmten Thema. Und dann saß ich so in diesem Kreis und der Gesprächsleiter kam zu einer Frage zu dieser Thematik. Und dann hat er gesagt, zum Glück haben wir hier einen Pastor, ja, und jetzt wird er uns erklären, was das bedeutet. Ja. So nach dem Motto, jetzt haben wir eine kompetente Person, dann müssen wir nicht mehr weiter denken, er kann uns erklären und mit dieser Lösung gehen wir nach Hause. Und so haben die Jünger auch zu Jesus gesagt, wer hat gesündigt, der oder seine Eltern? Sag du uns jetzt, und dann haben wir diese Frage für immer geklärt. Und man hat den Eindruck, dass Jesus eigentlich gar nicht auf diese Frage antwortet. Er geht nicht wortwörtlich darauf ein. Er sagt weder die eine noch die anderen, sondern Jesus entfaltet ein anderes Paradigma in seinem Denken. Und ich finde den Text wunderschön, den Jesus hier gesagt hat. Er sagt, es sollen die Werke Gottes offenbart werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Was sagt Jesus hier? Er sagt mit anderen Worten, alles schön und gut, wenn man versucht, die Antwort auf eine Frage zu finden, auf eine schwierige Frage zu finden. Aber irgendwann mal muss man einen Wechsel vornehmen und den Blick von den Gründen für eine problematische Situation auf die Lösung richten. Ich selbst habe ein paar Sachen in meinem Leben gehabt, die nicht einfach waren. Ich kann mich erinnern, dass ich als Jugendlicher sehr, sehr gelitten habe, dass meine Eltern auseinandergegangen sind. Ich war überrascht, als es bei mir selbst das geschehen ist. Und ich habe nicht verstanden, warum. Ich bin groß geworden in der Gemeinde, weil meine Eltern beide gläubig waren. Mein erstes Wort war Mama, zweites Wort Papa, drittes Wort Jesus, so ungefähr in der Reihenfolge. Wir waren fünf insgesamt in der Familie, meine Eltern und drei Kinder. Und wir sind jeden Sabbat vom Dorfrand in die Dorfmitte gegangen, in den Gottesdienst. Und im Dorf gab es Menschen, Männer, die Alkoholiker waren. Die haben ihre Frauen verprügelt, wenn sie betrunken waren. Sie haben ihre Kinder geschlagen, nicht nur, wo es notwendig war, sondern so. Und sie sind bis heute noch intakte Familien irgendwie. Und wir, die jede Woche fleißig in die Gemeinde gegangen bin, von uns fünf lebt jeder für sich. Ja. Meine Eltern jetzt inzwischen nicht mehr, sie sind gestorben. Und ich konnte nicht nachvollziehen, woher das kommt. Wer ist schuld daran? Ich habe nicht nachvollziehen können, warum es bei mir nicht gelungen ist, besser das Leben zu gestalten. Und dann besteht die Gefahr, von lauter Suche nach der Antwort, warum nicht weiterzukommen. Und ich denke, dass es wichtig ist, zu hinterfragen und die Fragen zu stellen, warum? Was habe ich falsch gemacht? Wenn der Mensch sich nicht hinterfragt, kann er nicht vorankommen. Aber Jesus sagt, irgendwann mal muss man einen Schlusspunkt machen, Schlussstrich und den Blick richten auf die Chancen. Nicht nur ständig auf die Frage, warum war das, wo habe ich Fehler gemacht, was habe ich falsch gemacht. Meine Mutter ist so gestorben mit dieser Frage. Sie hatte drei Kinder und ich bin der Einzige, der so quasi gläubig geblieben ist oder in der Gemeinde geblieben ist. Meine zwei Geschwister sind ausgetreten und haben eine Lebensführung, die für meine Mutter nicht positiv ist. Sie sind unheimlich tolle Menschen und würdige Bürger des Landes, wo sie leben. Ja? Aber im religiösen Sinne meine ich jetzt, ja. Und meine Mutter bis zuletzt, sie sieht mich und sagt, ja, es ist schön und gut, dass du glaubst und dass du Pastor bist, aber ich habe noch zwei. Und wo habe ich den Fehler gemacht? Und was habe ich falsch gemacht, dass sie jetzt nicht so... Mama, du hast gemacht, was du konntest. Jetzt vergiss das einmal, gib das ab. So sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und solange ich auf der Welt bin, gibt es eine Chance. Es ist wichtig, es ist gut, wenn man sich fragt, wo habe ich Fehler gemacht, aber nicht nur deshalb, damit man in diesem Saft bleibt, sondern dass man schaut nach Chancen. Und die sind bei Jesus gewaltig. Denn die Jünger haben später selbst anerkannt. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir nie gehört, dass ein Blinder wieder sehen kann. Aus der menschlichen Sicht unmöglich. Aber er hat gesehen, nachdem Jesus gewirkt hatte. Das heißt, Jesus kann auch das Unmögliche möglich machen. Und deshalb ist dieses Wort, solange ich auf der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Es gibt noch Chancen. Es gibt Möglichkeiten. Keine Situation, egal ob persönliche, ob finanzielle, gesundheitliche oder so, sollte eigentlich nicht so schwer sein, dass wir die Chancen nicht mehr sehen. Solange Jesus auf der Welt ist, solange er wirkt, ist er eine Perspektive, ist er eine Chance. Und zwar keine kleine, sondern eine große Chance. Und dann das Letzte in diesem Abschnitt, was mich auch begeistert, ist die Art und Weise, wie Jesus diesen Blinden geheilt hat. Er hat nicht nur einen Blinden geheilt. Es gibt in den Evangelien mehrere Berichte von den Heilungen von blinden Menschen. Und es ist erstaunlich, dass sie nicht alle gleich gemacht wurden. Markus berichtet von einem, der so am Wegrand stand und hat geschrien, Jesus, Jesus, hilf mir. Und Jesus kommt zu ihm, fragt ihn, was möchtest du? Er sagte, ich möchte sehen. Und dann sagt Jesus, okay, sei sehend. Hat nur ein Wort gesagt und der Mann hat gesehen. Dann gibt es einen anderen Bericht von einem anderen Blinden. Den hat Jesus berührt an den Augen. Und hat gefragt, wie ist es jetzt? Und dann sagte der Mann, es ist besser, aber es ist nicht scharf genug. Ich sehe zwar Konturen, aber es sind so mehr wie die Bäume. Ja? Und dann berührt Jesus ihn noch einmal und dann war es gut. Und hier sagt Jesus, geh zum Teich Siloah. Und wenn man sich so ein bisschen beschäftigt, auch mit dem Hintergrund des Evangeliums nach Johannes, dann kann man schlussfolgern, dass das ungefähr 2 Kilometer entfernt war von dem Ort, wo sie gerade waren. Wie viel Zeit braucht ein blinder Mann, um 2 Kilometer zurückzulegen? Also ich schätze 20 Minuten, 30 Minuten, je nachdem, wer mit ihm geht und so. Warum hat Jesus ihn nicht auch so geheilt wie die anderen? Warum hat er ihm nicht gesagt, sei sehend und fertig? Warum hat er ihn geschickt zum Teich Siloah, 30 Minuten zu laufen? Die einzige Antwort, die ich gefunden habe, liegt darin, dass Jesus individuell arbeitet. Jesus arbeitet nicht nach Schema X, Y und so und dann Blinden heilen, aha, das macht man so und alle gleich. Offensichtlich wollte Jesus diesem blinden Mann nochmal die Möglichkeit geben zu überlegen, was bedeutet das für ihn? Das war eine große Veränderung in seinem Leben. Willst du das überhaupt? Möchtest du überhaupt sehen? Und wenn du jetzt sehen wirst, was machst du damit? Als ich nach Deutschland kam, gab es diese Kultsendung Wetten, das mit dem Herr Gottschalk. Ja. Ich habe diese Sendung ehrlich gesagt nicht gemocht, weil er immer überzogen hat. Ja. Und danach aktuelles Sportstudio, kam immer zu spät die Berichte von der Bundesliga. Ja. Aber ich kann mich erinnern, dass einmal eine relativ junge Frau zu Gast war, die war blind. Und sie hat behauptet, dass sie die Farbe der Stoffe erkennen kann aufgrund des Tastens. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es nicht geschummelt wird, sondern dass die Situationen echt sind, dann war es tatsächlich so, sie saß da vorne und dann hat man ihr irgendetwas gebracht und dann hat sie so getastet und gesagt, schwarz. Und dann hier, das ist blau. Und so. Und alle 4 Treffer. Danach hat Herr Gottschalk mit ihr gesprochen und hat gesagt, wünschen Sie sich, dass Sie sehen? Und dann sagte die Frau im Studio und vor Millionenpublikum klar und eindeutig gesagt, nein. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe meine Bilder. Ich habe meine Welt. Ich habe keine Ahnung, wie die Welt, in der Sie leben, wie sie aussieht. Ich habe keine Ahnung, ob sie mich erschrecken würde, ob sie mich erfreuen würde. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich fühle mich wohl. Das heißt, es ist nicht so automatisch, dass eine Veränderung dieser Dimension gleich gewünscht wird oder gleich eine Bedeutung hat. Und deshalb kann ich nachvollziehen, dass Jesus diesem Mann sagt, geh zum Teich Siloah und mach dir weiter Gedanken. Glaubst du tatsächlich, dass ich es machen kann? Und wenn ja, was möchtest du mit deinem Leben anfangen? Der erste, von dem wir lesen, war offensichtlich bereiter. Deshalb konnte Jesus ihm gleich sagen, sei sehend. Aber der andere sollte noch ein bisschen laufen und dabei denken. Und ich finde es begeistert und gerade darin besteht die Größe Gottes, dass er individuell arbeitet. Er erkennt die Bedürfnisse eines Menschen und dann findet er einen Weg für ihn. Unabhängig davon, wie er im ähnlichen Fall bei einem anderen Menschen gewirkt hatte. Ich habe einen Predigerkollegen, mit dem ich gutes Verhältnis habe. Er ist so in meinem Alter ungefähr. Wir kennen uns schon lange. Und vor einiger Zeit haben wir telefoniert. Und dann hat er mir gesagt, Radovan, was machst du anders als ich, dass du bis jetzt nur 4-mal versetzt wurdest, deinem Dienst, und ich schon 11-mal. Denn Versetzung ist gut, das belebt das Geschäft natürlich, aber ich muss schon sagen, ich bin auf der glücklichen Seite gewesen. 4-mal im Leben, das ist überschaubar. Ja? Man hat so relativ gute Abschnitte in einer Gemeinde, wo man, und wenn man nach in 35, 36 Dienstjahren 11-mal versetzt wird, dann ist es ein bisschen. Und dann er meinte, was machst du anders, dass dich die Leitung der Freikirche mehr mag als mich? Ja? Dass sie dich so wenig versetzen und mich öfters. Und ich konnte ihm nicht antworten, weil ich tatsächlich nichts anderes gemacht habe. Und dann ging das Gespräch weiter und es war kurz vor irgendeinem großen Feiertag und er hat mir berichtet davon, wie er sich freut, dass demnächst die ganze Familie wieder zusammenkommen wird. Denn er hat 3 Kinder und alle sind familiär und es sind noch ein paar Enkelkinder dazugekommen. Ja? Und ein paar Mal im Jahr kommen sie alle zusammen und dann hat er mir geschwärmt davon, wie sie genießen, wenn sie zusammen sind und die Enkelkinder, wenn sie das Haus auf den Kopf umdrehen und so weiter. Und dann habe ich ihn gestoppt und gesagt, Moment mal, was hast du anders gemacht im Vergleich zu mir? Ich habe keine Kinder. Ich habe keine Enkelkinder. Soll ich mich jetzt beschweren? Gott handelt nicht so, dass er eine Schublade hat, Pastoren, ja, und dann jeder so und so viel mal versetzt und so viele Kinder und so viele, sondern der Herr gibt jedem so, wie er sieht, dass es für ihn gut ist, für seinen Lebensweg. Und wenn es in einem Fall bedeutet, 11-mal zu versetzen, dann ist es so. Unabhängig davon, ob der Radovan nur 2-mal oder 4-mal versetzt wurde. Und wenn er einem 3 Kinder schenkt und einem kein Kind, dann ist es auch ein individuelles Arbeiten. Und das ist kein Zeichen der Schwäche Gottes, sondern eigentlich seiner Stärke. Deshalb ist er besonders. Weil er uns kennt und weil er weiß, was ein Mensch braucht. Ich war einmal in Berlin und wollte die Gelegenheit nutzen, den Reichstag zu besuchen. Ich war vorher noch nie dort. Und gerade als ich da vor dem Eingang war, kam ein Angestellter raus und sagte eine Gruppe, die eine besondere Führung bestellt hat, hat abgesagt, sie sind im Stau irgendwo, werden nicht kommen. Und deshalb gibt es die Möglichkeit für etwa 30 spontane Besucher diese Führung zu machen. Und dann bin ich da gleich reingesprungen und dann sind wir in dem großen Plenarsaal gewesen und ich war überrascht, wie groß der Adler ist, ja, der da an der Wand hängt. Dann haben wir die Sitze gesehen, damals war noch die Frau Merkel die Kanzlerin und so. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, vor dem Sprechpult gibt es noch einen Tisch, ja. Und da an dem Tisch sitzen so ein paar Leute, die alles aufschreiben. Ja, das ist, ja, das, die, das sind, wie heißen sie, Stenografen. Ja. Das ist noch aus der Zeit von Bismarck, dass alles, was im Bundestag gesagt wird, jeder Zuruf notiert werden muss, bis zu dem heutigen Tag, auch wenn alles mehrfach aufgezeichnet wird, tontechnisch, videotechnisch und so. Aber sie sitzen da und notieren alles. Und das ist nicht so einfach, denn wenn in der Sitzung jemand aus der Hinterbank dort etwas zuruft, dann müssen sie schnell notieren, wer das gesagt hat und was er gesagt hat. Und sie haben keine Zeit, sich umzudrehen und zu fragen, wer war das oder so. Deshalb müssen die Stenografen hier, sie müssen alle Abgeordnete des Bundestages nach der Stimme erkennen können. Das heißt, in dem Moment, in dem sie das hören, müssen sie gleich wissen, von wem das kommt. Und in der jetzigen Legislaturperiode zählt der Bundestag um 770, 80 Abgeordneten. Ja? Und wir sagen, wow, was für eine Leistung. 700 Menschen unterscheiden zu können, ja, aufgrund der Stimme. Ich meine, wir glauben an einen Gott, der 8 Milliarden Menschen voneinander unterscheidet. Und der kennt deine und meine Situation persönlich. Und deshalb ist es eigentlich ein Zeichen seiner Stärke, ein Zeichen seiner, seiner tollen Qualitäten, wenn er hier dem Mann sagt, ich habe schon die Blinden geheilt. Und ich weiß, dass man es auch mit einem Wort machen kann. Aber in deinem Fall, ich kenne deine Situation, ich weiß, dass es für dich gut ist, wenn du jetzt von hier zum Teich Siloa gehst. Wir haben einen Herr, der uns persönlich begleitet, der uns persönlich kennt und der den besten Weg für mich persönlich kennt. Unabhängig davon, was für einen Weg Nina hat oder die anderen von euch. Und ich finde es wunderschön, wie Johannes sein Evangelium beendet. Da wird berichtet von einem Spaziergang Jesu mit seinen Jüngern und da ist Petrus und Jesus sagt zu Petrus mit anderen Worten, Petrus, dein Ende wird nicht so einfach sein. Du wirst hingerichtet werden. Und was macht Petrus aufgrund dieser Aussage? Er dreht sich um, sieht Johannes und fragt Jesus, und was wird mit dem werden? Und dann kommt die Antwort von Jesus. Auf den ersten Blick hart, aber eigentlich passend. Was geht dich an, was mit Johannes sein wird? Wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, interessiert dich nicht. Folge du mir nach. Das ist die Botschaft von Jesus. Sei dankbar für deinen Weg, so wie er ist. Und ich glaube, man muss nicht erst 70 werden oder so wie in meinem Falle 60 werden, um tatsächlich etwas sehen zu können, wenn man sich umdreht und zurückschaut. Man kann es auch nach relativ wenigen Jahren im Leben feststellen. So wie der Herr uns führt, ist letztendlich gut für uns, passend für mich. Ich habe mir das nicht gewünscht. Ich habe mir nicht gewünscht. Ich habe geweint. Ich habe Krise gehabt. Ich habe gebetet, dass meine Eltern nicht auseinandergehen, sondern dass sie zusammenbleiben. Ich habe gelitten darunter, dass sich mein Traum nicht erfüllt hatte. Aber wenn ich zurückschaue auf den Weg, den ich zurückgelegt habe, auf die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Wahrnehmungen, die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, würde ich nicht tauschen. Und dann würde ich aus der heutigen Sicht sagen, wenn es notwendig sein sollte, würde ich den gleichen Weg noch einmal gehen, weil der Herr weiß, was wir brauchen. Und das ist das, was ich selbst mitnehmen möchte und euch mitnehmen möchte. Lasst uns dankbar sein für den Weg, den Gott für uns ausgesucht hat, persönlich. Unabhängig davon, ob derjenige, der neben mir steht oder sitzt, einen angeblich schöneren, leichteren Weg hat. Der Herr hat diesen Weg für mich erkannt als den besten, um das Ziel zu erreichen. Und das Ziel war, auch für diesen blinden Mann zu sehen, zur Erkenntnis zu kommen, den Herr kennenzulernen, lieben zu lernen, zu sagen, ja, das ist tatsächlich der Weg, den ich gehen möchte. Und so bleibe ich nach wie vor fasziniert von diesem Jesus, von seiner Art, wie er denkt, wie er wirkt. Er war fokussiert, das Evangelium zu verkündigen von dem Himmelreich, aber er hat den Menschen nicht übersehen, den Menschen, der in der Not war. Der hat gesagt, ich bin nicht da, um nur über die theologischen Fragen zu diskutieren oder so. Ich bin da, um zu sagen, um zu zeigen, ich bin die Chance. Ich bin das Licht der Welt. Und solange ich da bin, gibt es Chancen. Konzentriert euch darauf. Und ich habe für euch, für jeden von euch einen Weg, einen individuellen Weg, der gut ist. Und am Ende dieses Weges werden wir sagen können, sagen müssen, ja, es war ein guter Weg und ich erkenne das, ich sehe das, ich bin wieder sehend. Möge Gott uns unterstützen auf diesem Weg, möge Gott uns das Vertrauen schenken, dass der Weg, wie er uns führt, unser Lebensweg, unser Glaubensweg ein guter Weg ist, dass er in guten Händen ist, dass wir jemanden haben, der uns kennt und wenn wir bei ihm bleiben, wenn wir uns anvertrauen seiner Führung, dann werden wir auch das Ziel erreichen, dann werden wir auch sehend sein und dann werden wir auch Teil oder Mitbewohner in seinem himmlischen Reich sein. Und wenn die Gemeinde damit einverstanden ist oder meint, dass das etwas Wertvolles ist, was ich gesagt habe, soll sie dann auch laut Amen sagen.